Preis Gott, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Wie schön, wenn man geborgen ist, wenn man weiß, ich gehöre Jesus, Jesus gehört zu mir und wir sind Freunde, wir sind Partner, wir gehen durch dick und dünn. Mein Thema ist heute echte Prüfungen, dass wir stark sein können in der Krise, in Gefahren oder was es auch immer ist. Starke Prüfungen, was das alles so ist und was sind Prüfungen überhaupt? Gibt es gute Prüfungen, gibt es schlechte Prüfungen, gibt es Prüfungen vom Teufel, gibt es von Gott Prüfungen? Wer prüft uns eigentlich? Wer testet uns? Wir wollen uns Gedanken machen. Ganz herzlich eingeladen für Freitag. Wie spricht Gott zu uns? Am Samstag rede ich über die Gegenwart Gottes, Gott ist gegenwärtig, wo wir auch hingehen, was auch immer passiert. Wir wissen, Gott ist immer bei uns. Wir dürfen nicht an der Liebe Gottes und an der Güte des Herrn zweifeln. Der Teufel möchte uns in Zweifel bringen. Gott ist mit uns. Du hast dich bekehrt, du hast dein Leben Jesus gegeben und dein Leben ist in seiner Hand eingezeichnet. Und meine Bibel sagt, und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Da kommen natürlich die Pietisten, so diese Frommen, die Superfrommen. Ja, ich kann mich von der Liebe Gottes entfernen. Selbst wenn du willst, du bist von Gott harponiert. Du bist von Gott gezeichnet und Gott wird dich nicht fallen lassen. Du kannst weggehen, aber er weiß ganz genau, nach 3 Wochen kommst du wieder zurück. Verstehst du, der wird woanders langweilig oder bekommt deine Seele nicht das, was er sucht. Also, wie spricht Gott zu uns, die Gegenwart Gottes und dann kämpfe für den Glauben. Nicht nur für eine Kirche, nicht für eine Religion, nicht für eine Sache, sondern kämpfe für den Glauben an Jesus Christus. Der Glaube, und das ist ein ganz ungewöhnlicher Glaube, dieser Glaube, der uns von den Aposteln übertragen worden ist. Nicht nur, was du irgendwo dir ausgedacht hast, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Weißt du, das ist ein billiger Glaube. Wir haben eine Offenbarung Gottes und die Offenbarung Gottes ist die in Jesus Christus. Er ist erschienen und wir glauben nur das, was von Jesus kommt und nicht, was von der Kirche kommt und nicht von irgendeiner Philosophie oder Theologie, was die Apostel uns überliefert haben, die selbst betastet, berührt haben, die selbst geschmeckt haben, die selbst zu den Füßen Jesu gesessen sind, die selbst durch dick und dünn gegangen sind, durch Prüfungen gegangen sind. Mir tut der arme Petrus leid. Verstehst du? Der Herr hatte gesagt, komm und folge mir nach, lerne von mir. Und dann lernt er alles Mögliche, verstehst du? Er fällt, singt, verleumdet den Herrn. Er macht so viele Fehler, aber durch diese Fehler ist er fest geworden. Und Gott erlaubt, dass du und ich Fehler machen. Dass wir ja mal neben der Bahn laufen, verstehst du? Und mal irgendwas Dummes machen, damit wir wieder zurückkommen zu der Gnade Gottes und zu der Liebe Gottes. Das ist, was mich hier heute beschäftigt, echte Prüfungen. Gott hält Ausschau nach Menschen, die treu sind in dem, was sie tun für sich, für Gott, für andere, für ihr persönliches Leben. Treue und Liebe wird von Gott erwartet. Gott hält Ausschau nach Liebe. Und das ist das große Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und so weiter. Und da wirst du getestet. Liebst du wirklich Gott? Nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen, mit den Händen, mit den Füßen. Liebst du Gott? Dann wird Geduld geprüft von Gott. Wie geduldig bist du? Weißt du, der Herr Jesus wartet, verzögert sich, rennt nicht so, wie wir gerne hätten und dergleichen. Ich denke nur an die Geschichte mit Lazarus und Martha. Der Lazarus liegt im Sterben. Und was macht der Herr Jesus? Der macht irgendwelche andere Faxen. Verstehst du? Ich übertreibe das jetzt mal. Aber der ist nicht gelaufen. Der Bruder ist krank. Weißt du, wir müssen nicht immer gleich rennen. Auch der Herr Jesus ist nicht gleich gerannt. Die Stunde Gottes muss kommen. Und als die Stunde Gottes gekommen ist, dann ist der Herr Jesus gekommen und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Wo liegt er da? So. Und unsere Gnade wird getestet. Nicht nur die Gnade Gottes, sondern ob du zu anderen Menschen gnädig bist. Verstehst du? Ob du gütig bist. Ob du barmherzig bist. Gott ist barmherzig, aber wie steht es mit dir? Deine Weisheit wird geprüft. Das, was du gelernt hast, kannst du das auch? Nach jeder Lektion wird eine Prüfung, da stehen Fragen, Testfragen, die kommen nach jeder Lektion und wir nehmen Lektionen durch im Alltag und zu Hause lernst du am allermeisten. Zu Hause, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Geschwistern, ja, am Arbeitsplatz. Da lernst du, wenn es nichts läuft, wie bist du geduldig, kannst du warten? Kannst du ja durchhalten? Das sind die Tests, in denen wir hineinkommen. Weißt du, wir denken immer Leid und Schmerzen. Das gehört auch dazu, aber das ist nur, dass diese Dinge kommen vom Teufel meistens. Aber die Geduld, Treue, Glaube, Liebe, Gehorsam. Tust du das, was in der Bibel steht? Füll die Krüge mit Wasser. Puh, sowas Verrücktes. Und das Erstaunliche ist dabei, dass Gott manchmal verrückte Dinge von uns erwartet. Was jeder Depp tun kann. Da musst du nicht studieren und eine große Geistlichkeit haben, voll Heiligen Geistes sein. Das kann jeder. Füll die Krüge mit Wasser und gib das Wasser nach dem Speisemeister als Kostprobe. Probiert mal, ob das funktioniert. Und dann sich keine Angst haben, dass man sich blamiert. Bei Gott blamiert man sich nicht, auch wenn törichte Dinge gemacht werden müssen. Manchmal, ja. Gott nimmt niemand in den Himmel auf, ohne dass er zuerst beim TÜV dich durchgenommen hat. Auf Herz und Nieren untersucht, verstehst du, und abgeklopft, ob du rostig bist oder wie du bist, verstehst du. Gott nimmt niemand auf, der nicht beim TÜV, bei seinem TÜV war. Nicht, was die anderen sagen, ja, das sieht wunderbar aus, der glänzt und strahlt, aber Gott testet uns. Da durch Erschütterungen, wir werden durch Härte des. Weißt du, bevor ein Auto auf den Markt kommt, da fährt das mal in der Arktis, auf die Eiswüste, dann in die Sandwüste, in der Sahara irgendwo. Da wird so getestet, auf holprige Straßen, durch steinige Wege. Da wird getestet, was hältst du aus? Und wir Christen werden getestet, was halten wir im Glauben aus? Oder nur, dass wir Sprüchemacher sind. Gott nimmt niemand auf, ungeprüft. Es ist auch im Leben so. Niemand wird ungeprüft irgendwo eingestellt. Du musst deine Prüfungen vorweisen. Niemand wird ungeprüft geheiratet, oder blinde heiraten natürlich, ungeprüft. Aber normalerweise der Mensch prüfe und man prüft einander, sogar die ganze Natur, verstehst du, die Vögel, die Tiere, die prüfen, da müssen sich zuerst mal die Hörner abreiben und kämpfen und dann schaut das Weibchen, dann ist er würdig, ist er fähig, verstehst du, kann er mich versorgen, kann er mich beschützen, so, dann wird erst geheiratet oder Nest gebaut oder Familie gegründet. Viele wollen nicht wahrhaben. Genauso geht es auch im Glauben. Auch im Glauben werden wir auf Herz und Nieren getestet. Meine Bibel sagt, Gott prüft uns auf Herz und Nieren. Nieren, das ist Gefühl, verstehst du? Herz ist dein Denken. Deine Gefühle werden getestet. Dein Wille wird getestet. Willst du das wirklich? Weißt du, wäre es ein Christ mit ein paar Wassertropfen da auf dem Kopf irgendwann, verstehst du, und dann bist du Christ? Nein, ein Christ ist ein Werden, ein Reifen, ein Wachsen. Du bist nicht so schnell ein Bürger des Himmels, du musst eingebürgert werden. Da musst du die Sprache des Himmels lernen und dann wirst du getestet. Kannst du überhaupt sprechen? Kannst du mit dem Himmel reden? Bist du ein Held? Bist du ein Überwinder? Da werden wir getestet. Die Bibel zeichnet uns da ein total anderes Bild, als was die meisten Christen haben. Ja, ich glaube an den Herrn Jesus. Verstehst du? Nein, dein Glaube wird auf Herz und Nieren geprüft. Ja, wer da überwindet? Für Schlappschwänze ist im Himmel kein Platz. Tut mir leid, in aller Liebe. Für Menschen, die versagen, die Feiglinge sind, die Weichlinge sind. Meine Bibel sagt klipp und klar, lies mal die Offenbarung. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also wenn du Feigling bist, in welcher Art auch immer, du musst nicht Feigling sein. Du kannst einen Heiligen Geist haben und dann bist du kühn, mutig und entschlossen. Aber die meisten suchen nicht nach diesen Dingen, trachten nicht nach diesen Dingen. Wir müssen in klein anfangen, mutig zu werden. Und da muss man sich bewähren und sich behaupten. Wir haben so viele Christen, die sind nur Heulsusen. Verstehst du, immer jammern, klagen, Kümmerlinge, Jammerlappen, Klageweiber, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Der Herr Jesus hat die Klageweiber immer rausgeschickt. Verstehst du, bevor er irgendetwas getan hat, hat er gesagt, mit euch will ich nichts zu tun haben. Und genau das Gleiche passiert im Geistlichen. Menschen, die immer jammern, klagen, sich beschweren, zurückweichen. Die Bibel sagt, meine Seele wird an dem, der zurückweicht, kein Gefallen haben. Also Gott. Gott hat auch eine Seele anscheinend. Meine Seele wird an dem kein Gefallen haben. Das Reich Gottes ist nichts für Törichte, für Faule, für Lässige, Mühselige. Also trotz der Gnade Gottes, wir werden errettet aus Gnaden. Aber dann haben wir eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, ja, nach der Heiligung. Viele werden sich eines Tages wundern. Also, ja, wir haben auch geglaubt. Wir haben auch in die Hände geklatscht. Wir haben auch gesungen, großer Gott, wir loben dich. Aber dabei wird keiner selig. Denk an die Geschichten Jesu, der kluge und törichte Baumeister, die klugen und törichten Jungfrauen. Es gibt solche und solche. Und es wird eine große Scheidung geben. Und meine Bibel sagt, und der Herr wird scheiden. Es ist interessant, der König David. Und der König David ist wie der Herr Jesus, ein Nachkomme also, oder Vorläufer von Jesus. Und David hat gesagt, ich gebe mich mit keinen Blinden, mit keinen Lahmen, mit keinen Versager, ich gebe mich mit denen nicht ab. David hat sich nur mit Helden umgeben. Nur mit Helden. Das waren arme Leute. Das waren ja die Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren, aber die sind Helden geworden, die sind gestanden. Denken nur an den einen, der auf dem Feld stand und mit seinem Eselskinnbacken nur geschwenkt hat und 1000 getötet hat, bis die Hand steif geworden ist. Verstehst? Helden, die an dem Platz standen, wo sie gestanden sind. Und mit David, diese Helden, die sind durch dick und dünn gegangen. Das sind die Helden. Und mit solchen Menschen sucht der liebe Gott. Das sind diese Prüfungen, die werden getestet. Gehst du mit Jesus durch dick und dünn? Durch Schwierigkeiten, welcher Art auch immer? Und Gott erlaubt Schwierigkeiten in unserem Leben. Weißt du, David hat sich mit Menschen abgegeben, die sich bewährt haben, auf die man sich verlassen konnte. Und genau das Gleiche sucht jeder Mensch heutzutage, jede Firma sucht Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die treu sind, die nicht lügen, nicht stehlen, die ja anständig sind, zuvorkommend sind, freundlich sind. Weißt du, auf die man sich verlassen kann. Die alles geben, die aufs Ganze gehen, so diese Helden Davids. Und die Helden Jesu Christi, denke ich, sind nicht anders, die Jünger Jesu, die sind auch durch dick und dünn gegangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir reden, ihr werdet mich bekennen, mich proklamieren. Du musst nicht in deiner Kraft Jesus bekennen, aber er gibt dir die Salbung dazu. Jesus sagt, wenn er kommt, weißt du, meinst du, dass ich Glauben finden werde? Der Herr Jesus wird wiederkommen und er wird eine siegreiche Gemeinde sich holen. Er wird keine Schlafmützen sich abholen oder entrücken oder sonst was. Er wird Menschen suchen, die zu ihm gestanden sind, die ihn würdig vertreten haben, die ihn repräsentiert haben. Und wir müssen uns selber fragen, bin ich das? Wer wird als Sieger dort einziehen? Wer wird es sein? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Er wird Menschen abholen, die für ihn gekämpft haben. Jesus holt Menschen ab, die sich als Christen bewährt haben, die genauso waren, wie Jesus war. Die haben Jesus vertreten, Jesus repräsentiert, die Glauben gehalten haben, die ihr Vertrauen nicht weggeworfen haben, die treu waren. Ich lass dich nicht, Herr, ich bleib bei dir. Das sind die Helden. Oder wie Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten und jetzt nehme ich die Krone in die Hand. Verstehst? Ich habe Glauben gehalten. Hast du Glauben gehalten in kleinen Dingen? Du musst nicht großen Glauben haben, aber du musst Glauben an einen großen Gott haben. Hast du diesen Glauben gehalten? Den Kampf gekämpft, der dir und mir und uns verordnet ist und jeder steht dann irgendwo anders an der Front. Der eine steht in der Ebene, der andere auf dem Berg, der andere auf dem Turm irgendwo, der andere irgendwo im Bunker. Jesus holt sich Menschen ab, die den Lauf vollenden. Denk drüber nach. Nicht die nur anfangen, mal so für 3 Wochen in die Gemeinde kommen oder ein paar Tage nur während der Heilungstage oder Befreiungstage. Nein, die den Lauf vollenden. Die, so wie dieser Marathonläufer, der zusammenbricht und sagt, wir haben gesiegt, fertig. Und das war die Botschaft, was er rübergebracht hat. Dazu war er bestimmt. Die das getan haben, was er ihnen gesagt hat. Wer da überwindet, 7-mal heißt es in den Sendschreiben, wer da überwindet, die werden abgeholt. Die treu waren, die mit ihren Pfunden gewuchert haben. Und jeder hat von uns Talente und Gaben bekommen von Gott. Da ist niemand unbegabt, keiner, der nichts hat. Wenigstens ein Talent hast du. Du kannst beten. Verstehst, wenn du nicht geben kannst, wenn du nicht gehen kannst, wenigstens beten, das kannst du. Du kannst im Bett machen sogar. Da musst du nicht extra aus dem Bett steigen und dich hinknien. Sogar im Bett kannst du beten. So, hast du mit den Talenten gewuchert? Warst du treu? Gott will es testen und Gott will sehen, hast du was dazu gewonnen, dazu gelernt von dem, was er dir gegeben hat. Prüfungen sind Voraussetzungen für eine geistliche Reife, für die Beförderung. Ohne Prüfung, ohne Test wirst du nicht befördert. Und Gott sucht die Treue. Wie ist er so groß geworden in der Vorbereitung hier? Er sucht Treue. Er sucht treue Menschen, die treu für jemanden beten, die treu geben, die treu etwas unternehmen und etwas tun und durchhalten. Gott will reife Früchte. Weißt du, er will nicht grüne Pfirsiche oder grüne Äpfel oder grüne Birnen. Nein, er will reife Pfirsiche, reife Birnen, reife Trauben. Nicht nur grüne Trauben. Da kriegst du scharfe Zähne, saure Zähne. Der Herr sucht reife Trauben. Und zwar richtig geschmackhaft, mit viel Zucker, mit viel Öchsel, so heißt es da. So was sucht er. Öchsel heißt es. Das ist so Zuckergehalt von den Trauben. So. Weißt du, und Gott will reife Früchte und keine geistliche Flüchtlinge, die so schnell, Herr, Halleluja, nein, um eine gute Frucht zu erreichen, da braucht es Zeit. Stell dir mal vor, du möchtest einen Apfel ernten, da musst du erst einen Kern in die Erde legen, der Apfelbaum muss wachsen und da vergehen 3, 4, 5 Jahre, bis du endlich mal einen Apfel ernten kannst. Und Frucht dauert etwas. Frucht ist nicht so Eintagsfliege. Frucht ist etwas Permanentes. Und durch Prüfungen erkennt man die Reife. Ob schon die Frucht durch ist. Ja, wenn man Kartoffel kocht, da schießt das Stachel auch manchmal rein. Ist es durch oder nicht? Weißt du? Und dann erst, wenn es nachgibt, wenn es ja, weich ist, dann ist es genießbar. Und deshalb, der Herr will sehen, ist der für mich genießbar? Gott will dich genießen als eine Frucht. Weißt du, ob deine Frucht reif ist oder unreif, ob du genießbar bist oder ungenießbar? Viele Menschen sind Christen, sind ungenießbar. Weißt du, da sagst du, oh, wenn ich die nur nicht sehen würde, nicht schmecken würde, weißt du, aber viele sind ungenießbar, weil ihr Charakter sich nicht verändert hat. Faule Früchte. Und weißt du, was man mit unreifen Früchten macht oder was passiert? Die fallen vom Baum so ab. Früchte, die nicht reifen, die fallen vom Baum selbst ab. Christen, die nicht reifen in Gott, in der Liebe Gottes, in der Gnade Gottes, in der Treue und Barmherzigkeit Gottes, die fallen früher oder später ab, sind Abfall. Da kannst du höchstens Saft aus denen machen. Aber verstehst du, dass es auf der Tafel Gottes, auf der Königstafel kommt, da fehlt es. Was sind die Kennzeichen einer reifen Frucht oder einer unreifen Frucht? Was sind die Kennzeichen? Weißt du, eine reife Frucht ist eine weiche Frucht. Eine sanft, also ja, saftig. Und die ungenießbar sind hart und oft bitter und sauer, wenn du unreife Früchte einnimmst. Und die anderen sind weich und schmackhaft, ergiebig. Nicht einmal die Würmer wollen in unreife Früchte. Verstehst du? Nicht mal die Würmer. Die Würmer suchen sich auch nur reife Früchte. Und das ist auch der liebe Gott. Gott gibt uns sich nicht ab mit unreifen Christen, mit reifen Christen, mit mündigen Christen. Weißt du, nur der Teufel gibt sich mit solchen Leuten ab, die nicht reif sind. Die sammelt er zu diesem Fallobst oder was auch immer ist. So, reif oder unreif. Die Unreifen lässt man stehen. Und deshalb auch Christen bleiben oft so stehen. Warum gebraucht mich Gott nicht? Warum benutzt er mich nicht? Warum hilft er mir nicht? Weißt du, Unreifen kann der Herr gar nicht helfen. Er kann nur reifen Menschen helfen. Mit Unreifen will man nichts zu tun haben. Die können auch die Sache gar nicht gebrauchen. Wenn du einem Unreifen etwas gibst, der macht es kaputt noch, verschandelt noch und das verschlimmert noch die ganze Situation. Die Reife bestimmt die Frucht und den Gebrauch der Frucht, wo die Frucht hinkommt und wie die Frucht genossen wird. Die Reife ist das, Geschwister. Und deshalb werden wir getestet, sind wir schon reif? Ich werde nie vergessen, in meinem Leben als kleiner Bub, was heißt, der kleine Bub war schon 10, 11 Jahre alt, wir haben Fußball gespielt und mein Vater hat einen Apfelbaum gepflanzt und das endlich mal war ein Apfel dran und wir spielen Fußball, kicken rein in den Garten und was passiert? Der Apfel wird abgehauen und abgeschlagen, liegt auf dem Boden. Aber wir waren so schlau und so klug, weißt du, wir sind zu der Mama gegangen, Zwirn geholt und dann diesen Apfel schön angebunden am Apfelbaum. Und mein Vater guckte diesen Mal und dann eines Tages sagte er, mit dem Apfel stimmt was nicht. Versteht? Und dann merkte er, dass es angebunden war. Und so sind viele Zwirnchristen, sind auch nur angebunden irgendwo, sind aber nicht hineingewachsen, nicht zusammengewachsen. Und du wirst bald merken, du wirst gar nicht so aufgehen, wenn du irgendwo hingehst, wenn du nicht richtig angebunden bist, wenn du so ein Zwirnchrist bist. Da wirst du erstaunt sein. Irgendwo beginnst du an zu welken, einzugehen, du wirst keine Freude haben, keine Farbe, keine Dynamik. Wann ist man ein Christ als Mensch, nicht nur ein Christ, wann ist man als Mensch reif und wann ist man unreif? Zuerst einmal eine Frucht gedeiht, wenn die äußeren Umstände stimmen, die Voraussetzungen stimmen, denk an ja, den vierfältigen Acker, wenn die gute Erde da ist, wenn genügend Wasser vorhanden ist, verstehst du, wenn genügend Dünger da ist, und zwar den richtigen Dünger, dann kannst du gedeihen und wachsen. Die Wachstumsbedingungen müssen stimmen, um überhaupt Reife zu haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich Gedanken macht, was sind meine Wachstumsbedingungen, dass ich als Christ, als Mensch reife und wachse. Es ist nicht nur in den Gottesdienst zu gehen, sondern wie setze ich das um? Wie funktioniert das? Wie werde ich ein guter Baum? Und ein guter Baum hat auch viele schlechte Früchte, aber er hat auch gute Früchte. Und deshalb, du musst dich nicht wundern, wenn du als Christ auch ein paar schlechte Sachen hast, verstehst du, ein paar faule Gefrüchte hast, die fallen ab, lass es. Aber du, der gute Baum hat gute Früchte. Und in meiner Bibel habe ich eine interessante Stelle, was der Herr Jesus sagt, ein guter Mensch, Ein guter Mensch bringt aus seinem Herzen, ein guter Mensch, auch wenn er alter Mensch ist, auch wenn er ja nicht so religiös ist, ein guter Mensch, und er spricht hier von einem Schriftgelehrten, der bringt aus seinem Herzen das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Herzen, aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Du merkst schon an der Sprache, was für Bäumchen er ist. Gutes oder Schlechtes. Gott sucht gute Frucht, frische Frucht, reife Frucht. Und Frucht ist nicht machbar. Du kannst die Frucht nicht machen. Die Frucht muss wachsen. Und zwar mit viel Geduld. Und da werden wir getestet. Gott gibt uns Gelegenheiten. Weißt du, er bedüngt uns, versucht immer wieder an uns zu arbeiten, beschneidet uns auch. Auch das gehört, um gute Frucht zu bekommen. Dass nicht nur wilde Triebe da sind, dass man so viel Rimmedimme hat, so viel Religion hat. Nein, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Frucht. Und Jesus sucht Frucht, echte Frucht, bleibende Frucht. Weißt du, die Frage ist, was willst du haben? Eine Tomate oder ein Apfel? Eine Tomate kriegst du in ein paar Wochen. Aber ein Apfel, das braucht Zeit. Und deshalb, wir möchten gute Früchte sein, schmackhafte Früchte sein für den Herrn Jesus Christus. Jesus sucht dein Leben als Frucht. Er gab sein Leben als Frucht, als eine Gabe zu Gott. Und er sucht auch, dass du Frucht bringst. Und was ist die Frucht? Jesus hat seinen Lauf vollendet, seinen Glauben gehalten. Am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Kannst du das? Oder könntest du dann eines Tages auch vor Gott stehen und sagen, Vater, ich danke dir, es ist vollbracht. Was du mir aufgetragen hast, das habe ich getan. Du hast mir 2 Pfunde gegeben, ich habe gewuchert, ich habe 2 andere dazu gewonnen. Du hast mir 5 Pfunde gegeben, ich habe 5 weitere dazu gewonnen. Und kannst du eines Tages Gott sagen, ja, ich habe das getan, ich bin fertig, ich habe erledigt, was du mir aufgetragen hast. Dann wird er dir sagen, ei, du treuer Knecht oder Magd. Und das erwartet auch der Herr. Er selbst hat es getan. Er hat es vollbracht. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Man muss konsequent seinen Weg gehen. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Einfach, ich will nach Jerusalem gehen. Und das erwartet auch Jesus von uns, dass wir fruchtbar sind. Dass wir unser Lauf vollenden. Deshalb die Prüfung ist nicht nur so etwas mal morgens nicht aufstehen wollen oder aufstehen können. Verstehst du? Oder aufstehen und aufspringen. Nein, es ist etwas auf ein ganzes Leben angelegt. Die Frucht ist auf ein ganzes Leben angelegt. Nicht nur für eine Woche, für ein Jahr, für Jahrzehnte. Das ist Frucht. So wichtig für eine Frucht ist auch der Standort und die Bodenbeschaffenheit, aber dann die Beschneidung ist so wichtig. Die Beschneidung ist so wichtig, dass das, was nicht in dein Leben hineingehört, abgeschnitten wird. Das, was wild wuchert, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Frucht. Ohne Beschneidung wird es keine gute Frucht geben. Und das ist die Prüfung, wo wir getestet werden. Kannst du das loslassen? Und kannst du das loslassen? Kannst du das hergeben? Ohne Beschneidung wächst alles nur wild bei dir und wuchert. Verstehst? Da geht der Gaul dir durch. Und ich sehe, bei vielen Christen geht der Gaul durch. Verstehst? Wenn du nicht gleich unter dem Tisch liegst oder auf dem Boden dich rollst oder wälzt oder was weiß ich, was alles noch passiert, dann stimmt mit dir was nicht. Da ist keine Salbung da. Ich werde nicht vergessen, mein Vorgänger in Stuttgart, ein älterer Pastor, und da war er ein Bruder eingeteilt zum Predigen, in eine Andacht zu halten sonntags, dann kommt er und sagt, Bruder Otto, ich kann heute nicht predigen, ich habe heute keinen Sieg. Dann sagt er, du predigst, ob du Sieg hast oder keinen Sieg hast. Der war auch ganz baff. Weißt du, die viele Christen, vielleicht von besonders Pfingstler, Charismatiker, wenn die Salbung haben, wenn die geschüttelt werden, wenn sie Gänsehaut kriegen, wenn die Haare hochstehen, dann habe ich den Sieg und predige. Nein, du predigst, wenn du Sieg hast oder keinen Sieg hast. Ob du gesund bist oder krank, du predigst weiter, du machst weiter. Der war ganz perplex, sagte, geht das? Ja, doch. Muss nur den Mund aufmachen, hat er gesagt. Und dann kommt die Salbung, kommt der Sieg. Und tatsächlich, dann stand er da, Otto will heute, dass ich predige. Aber mir ist gar nicht so mutig, dass ich es predige. Und dann sagt er, Amen, und jetzt leg los. Weißt du, die Leute haben keine Ahnung, wie das passiert. Verstehst du? Ja, ich muss irgendwie studiert haben, ich muss das, ein wunderbares Gefühl haben, der Gnade Gottes, den Himmel spüren. Wir werden über die Gegenwart mal, Gegenwart Gottes uns unterhalten. Wann ist Gott gegenwärtig? Und Gott ist alle Zeit gegenwärtig. Tag und Nacht. Der schläft nicht und schlummert nicht. Der ist immer gegenwärtig. Du musst nicht warten, bis Gottes Gegenwart da ist. Wenn du im Namen Gottes stehst, dann steht er hinter dir. Aber du musst in seinem Namen stehen und was tun. Also ohne Beschneidung gibt's Wildwuchs. Gibt's keinen guten Wein. Weißt du, wir lesen ja von Weinstock und die Rebe. Und manche sind so fasziniert, ich bin eine Rebe. Du weißt gar nicht, was dir blüht, liebe Rebe, lieber Christ, lieber Rebenchrist. Johannes 15, Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Verstehst du? Nicht nur eine Rebe, oh, das ist ein wunderbares Gefühl. Alle Reben, die keine Frucht tragen, die schneidet er ab. Weißt du, wo du landest? Auf dem Komposthaufen. Wenn du keine Frucht bringst, deshalb ist es so wichtig, dass wir Frucht tragen. Und aber die fruchttragenden Reben, die beschneidet er sogar. Da wird alles noch rausgeschnitten, was noch wilde Triebe sind. Die fruchttragenden Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr, noch gute Frucht tragen. Beschneidung dient, dass die Energie, die in dir steckt, richtig kanalisiert wird, dass die Kraft nicht verschleudert wird für Nebensächlichkeiten, für unwichtige Dinge. Der Saft soll sich auf die Frucht konzentrieren. Das ist Gottes Wille. Verschwende und verschleudere dich nicht an wilden Trieben. Das ist ganz arg wichtig. Das ist die Prüfung, dass du deine Kraft nicht an treulose Menschen verschwendest. Wenn die nicht wollen, gut, Wiedersehen. Es gibt noch so viele, die wollen. Und die können es. Und die werden es. Aber andere, die nicht wollen, lass es bleiben. Weißt du, wir verschwenden oft an Judasse. Menschen, die nicht wollen. Der Herr Jesus hat ihm einen Kuss gegeben und hat gesagt, Freund, wie bist du hierher gekommen? Christen verschleudern so viel Energie. Sie treiben wilde Triebe. Weißt du, oh, Shouting, verstehst, schütteln und was weiß ich, groß, was etwas Großes zu leisten und Großes zu vollbringen. Aber das ist nicht, was der Herr sucht. Der Herr sucht Frucht. Nicht, dass du laut singst und oder großartig predigst oder laut betest oder kräftig betest oder was weiß ich, das sucht der Herr gar nicht. So viele Christen verschwenden so viel Energie für Schwärmerei, Fantasiererei, gefühlslose Leid, für Äußerlichkeiten. Verstehst du? Prunk und alles so großartig. Verschwende dich nicht mit unnötigen Auseinandersetzungen. Auch das gehört dazu, verstehst du? Mit Leuten sich zu streiten. Ich habe hier mal, vor Jahren mal, habe gedacht, ich muss auch hier ein bisschen den Leopoldplatz aufräumen. Und habe ich die Jehovas Zeugen mir vorgeknüpft. Und dann habe ich mit einem Jehovas Zeugen fast den ganzen Vormittag geredet. Und habe ihm bewiesen, dass er falsch liegt. Und so viele Argumente. Und ich kann gegen Jehovas Zeugen argumentieren. Aber mit, weißt du, als wir dann fertig waren, so die Glocken geläutet haben gegen 12 Uhr, du, wir waren genauso am Anfang, wie wir gewesen sind. Verstehst? Es bringt nichts. Es bringt nichts, sich mit Sektenleute abzugeben. Leute, die nichts wollen. Es bringt nichts. Kannst machen. Aber das ist Zeitverschwendung. In dieser Zeit könntest du vielleicht im Liegestuhl sitzen und dich erholen und regenerieren. Verschwende nicht deine Energie und mit unnötigen Aktivitäten. Ich denke nur die Gemeinde in Ephesus. Du tust je länger, je mehr. Aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Weißt du, das Wichtigste, tue das, was bringt. Wir tun so viele Sachen, was nichts bringt. Für die Ewigkeit wertlos ist. Ramsch, Stroh. Du engagierst dich für viele. Für vieles in deinem Leben. Weißt du, dass die, ja, als wir hier nach Berlin kamen, wir wohnten in der Nähe vom Reichstag, da wurde demonstriert, für die Frösche, gegen die Frösche, für Pelztiere, gegen die Pelztiere. Weißt du, da wurde für alles Mögliche. Und irgendwann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, wir sollen uns nur für das engagieren, wozu uns der Heilige Geist Auftrag gibt. Und alles andere ist Unsinn. Zeitverschwendung. Für Dinge sich zu engagieren, die nichts bringen. Da ist nur Stroh und Krach und außer Späße nichts gewesen. Weißt du, man macht zu viel Krach. Man geht von Sitzung zu Sitzung, von Konferenz zu Konferenz, von Tagung zu Tagung. Da ist nichts dabei rausgekommen. Deshalb konzentriere dich auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche in deinem Leben? Worauf kommt es an? Weißt du, man dient so viel dem Fleisch. Verstehst du dein Fleisch? Ach, Pastor sowieso ist da, Schwester sowieso ist da. Herzlich willkommen, wir begrüßen dich. Verstehst du? Das ist alles nur Ehekäserei. Ob du da bist oder nicht, das Geschäft geht trotzdem weiter. Weißt du, aber schön, dass du da bist. Komm bitte nach vorne, ein bisschen weiter nach vorne. Das ist Selbstbeweihräucherung oder Selbstbestätigung. Aber es ist nicht Gottes Verherrlichung oder die Verherrlichung Gottes. Weißt du, da schmorst du in deinem eigenen Saft. Aber das ist nicht, was der liebe Gott will. Der Saft soll in die Frucht hineinfließen. Nicht, dass du irgendwo da schmorst und glänzt und so weiter. Der Saft soll auch nicht in die Zweige und nicht in die Blätter. Wir haben ein schönes Lied im Pfingstjubel. Ach Blätter nur, verstehst du? Du hast so viel für die Blätter gesorgt, dass du schöne, saftige, grüne Blätter hast. Ach Blätter nur. Und dann sucht der Herr Frucht. Dieser Feigenbaum hat nur Blätter gehabt, aber keine Frucht in der Bibel. Und dann sagt der Herr, verflucht seist du. Möchtest du, dass über dein Leben sowas gesprochen wird? Der Herr Jesus verflucht diesen Baum. Wir verplempern so viel wertvolle Kraft, so viel wertvolle Zeit und so viel wertvolle Mittel und so viele wertvolle Möglichkeiten für nichts und gar nichts. Reife. Reife am Wesentlichen, an der Frucht setzt, auch wenn es nur eine Frucht ist. Was glaubst du, nur diese eine Frucht, die ist dann wertvoll. Reife an deiner Persönlichkeit. Reife an deinem Geist. Und wir werden getestet. Reife ist, dass man eine gestandene Persönlichkeit ist. Eine erwachsene Persönlichkeit, eine mündige Persönlichkeit. Und das ist Reife. Dass du nicht gleich umkippst, wenn da kleines Windchen vorbeikommt. Gesundes Wachstum braucht seine Zeit. Braucht seine Zeit. Christen müssen sich gesund entwickeln. Und das geht durch Prüfung, immer durch kleine Prüfung, immer durch kleine Tests. Weißt du, am Anfang sind die Christen so aktiv. Mir ging es in der Schule, wenn ich ein neues Heft angefangen habe, auf der ersten Seite ganz schön geschrieben, und so weiter. Die erste Seite ist wunderbar. Der erste Tag im neuen Jahr ist wunderbar. Aber dann kommen die nächsten Tage, die nächsten Seiten. Und weißt du, was ich immer gemacht habe? Habe immer die Seite rausgerissen und wieder von vorne angefangen. Und am Schluss aber nur noch zwei Seiten gehabt. Kennst du sowas? Also, es war viel schöner noch, als die Schiefertafel gab. Ich habe noch auf der Schiefertafel schreiben gelernt. Und wenn da was nichts war, konnte es wegwischen. Aber so, das Heft wurde dünner und dünner und dünner. Und so sind auch viele Christen, die wollen immer am Anfang. Deshalb sagt auch der Hebräerschreiber, lass uns aufhören, immer von Anfang zu sprechen, von Buße, von Taufe, von all diesen Nebensächlichkeiten. Wir wollen fortfahren. Das haben wir schon gehabt. Von den Totenauferstehungen, von der Wiederkunft Jesu. Wir wollen fortfahren im Geist. Zum wahren Christsein gehört Vollkommenheit. Dass wir so werden wie der Meister. Dass wir diese geistliche Reife haben. Und dazu gehört, dass wir mit Gott viel Gemeinschaft haben. So mit der Sonne der Gerechtigkeit. Mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Dass wir viel Austausch mit Gott haben. Du reifst durch Austausch mit Gott. Nicht nur, dass du, wenn du im Gottesdienst bist. Nein, indem du mit Gott kommunizierst. Dann hast du was gehört, aufgeschnappt, gehst nach Hause und denkst, wie war das jetzt mal? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das verwirklichen? Wir reifen durch die Berührung Gottes. Verstehst du? Wenn die Sonnenstrahlen mich direkt anstrahlen. Die Liebe Gottes, die Güte Gottes mich anstrahlen. Aber da muss ich in dieser Position sein. Das Verstehen des Christentums reicht nicht aus. So manche Leute, die denken, wenn sie die Bibel lesen oder eine Predigt hören oder nach Israel fahren oder sonst noch was machen, ein paar Lieder auswendig können. Ich kann auch schon die Chorus singen, hat mir neulich jemand erzählt. Das ist doch keine Sensation. Du kannst auch Volkslieder singen. Verstehst du? Du lernst, man kann alles lernen. Aber Reifen ist mehr als nur Lernen. Reifen ist mehr. Christen müssen diesen Gemeinschaftssinn entwickeln, dass sie mit Jesus Gemeinschaft haben, untereinander Gemeinschaft haben, mit sich selbst Gemeinschaft haben, mit sich selbst übereinstimmen. Und dann passieren Dinge, wenn Seele, Geist und Leib eins ist. Und nicht nur der Körper will was anderes, der Geist will was anderes und die Seele möchte auch wieder was anderes. Da bist du zerrissen. Kannst ja gar nicht. Finde deinen Platz, um reifen zu können. Du musst deinen Platz finden. Du dann kannst nicht alle Tage verpflanzt werden. Das siehst du schon beim Blumentopf. Verstehst du, wenn du jeden Tag woanders hinstellst, die Blume weiß gar nicht, in welche Richtung muss ich jetzt mich drehen. Und die dreht sich immer in Richtung Sonne. Aber wenn du jeden Tag woanders bist und was anders machst und denkst, jetzt muss ich diese Position haben. Nein, du musst stehen in guten und in schlechten Tagen. Du brauchst deinen Platz in der Gemeinde. In der Bibel habe ich neulich gelesen, ihr seid lebendige Steine, lebendige Bausteine. Hast du schon einen lebendigen Stein gesehen? Ein Stein, der wächst. Ja. Und im Alten, in Jerusalem, wenn der Tempel gebaut wurde, da wurden die Steine nicht mit Mörtel gebaut, sondern die Steine wurden aufeinander gestapelt und da wurde ein kleiner Spalt gelassen und dann kam Regenwasser und das Wasser, das hat dann rausgewaschen und das hat die Lücken gefüllt. Und ich sage dir eines, wenn die Liebe Gottes über dein Leben fällt, dann wird etwas ausgewaschen und dann werden diese Löcher, diese Spalten gekittet. Und zwar so fest, als dann denkst du, das ist ein Stein. Das sind lebendige Steine, die sich weiterentwickeln, auch als Stein. Und dann andere Sandkörner und sowas anziehen, den Staub aus dem Wind. Weißt du, wir müssen lernen, ein Segen für andere zu werden. Das ist Reife. Das andere so, oh, jetzt riecht diese reife Früchte riechst, reife Tomaten riechst du. Nicht diese Gewächshaustomaten. Weißt du, die haben keinen Geruch und keinen Geschmack. Das ist ganz gleich Wasser trinken. Aber diese Reife kommt durch Wachstum und Entwicklung, durch Sonneneinwirkung. Wahre Christen müssen der Heiligung nachjagen. Ihr Charakter muss reifen. Gott selbst muss sie formen. Das ist Reife. Und dann musst du, und Gott erlaubt, dass Dinge in deinem Leben passieren. Jetzt betest du um Weisheit. Oh Gott, gib mir Weisheit. Ich brauche Weisheit. Kriegst du Weisheit. Aber dann passiert das gleiche wie beim Salomo. Am nächsten Tag kommen zwei Frauen. Die haben das Kind erdrückt. Und die eine hat noch ein lebendiges Kind. Die hat ausgetauscht, die Kinder. Verstehst? Und jetzt muss er gleich sein Urteil fällen. Das ist was, wie du getestet wirst. Du betest von Gott, du bittest Gott um Gnade, du bittest um Segen, du bittest um Beistand und dann lehrt er dich, das und jenes zu tun. Das ist, wie der Töpfer dich formt. Dass du plötzlich herausgefordert wirst. Was machst du? Und dann sagt Salomo ganz einfach, bring mir ein Schwert, ich werde das Kind teilen. Da kriegt jede Frau von diesem, das lebendige Kind von dem was. Weißt du, das war Weisheit. Und von da an wurde die Weisheit Salomos bekannt und berühmt. Gott will unsere emotionelle Gesundheit, unsere Gerechtigkeit. Das ist, wo wir reifen, unsere Gerechtigkeit. Wie heißt es in der Bibel einmal? Sie muss besser sein als die der schriftgelehrten Pharisäer. Die sind schon gerecht. Die tun keiner Maus was oder keiner Fliege was. Verstehst du aber, unsere Gerechtigkeit muss noch besser sein als das der von schriftgelehrten Pharisäer. Reife ist Charakterbildung. Aber Charakter kannst du nicht so schnell bilden. Das hast du von Kindesbeinen an. Und du sagst, dein Charakter muss veredelt werden. Und es kann nur veredelt werden durch Beschneidung. Diese wilden Triebe, dass die abgeschnitten werden. Charakterbildung ist eine Sache des Herzens. Das Herz muss gestimmt werden. So wie beim Klavier die Saiten oder Gitarre die Saiten. Da muss der Meister, der Künstler ran. Und der muss ganz feines Gehör haben, dass er weiß, da stimmt die Saite jetzt. Und jedes Instrument, was wir hier so spielen, hier bei uns, muss nach dem Grundton A gestimmt werden. Und deshalb, wir brauchen einen Grundton. Und dieser Grundton A ist Jesus Christus. Alpha und Omega. Verstehst du? Anfang und das Ende. Und da, wir müssen nach dem A gestimmt werden. Und dann können wir auch mit anderen zusammenspielen. Und egal, ob du Piccolo-Flöte bist oder Bass, Tuba oder was weiß ich, Gitarre oder Bassgitarre, alles ist auf einen Ton, auf einen Grundton gestimmt. Und das ist Harmonie, was die Bibel Harmonie sagt. Nein, du musst nicht so piccolo klein werden. Nein, du kannst sogar ganz riesengroß sein und du kannst mit anderen harmonieren, wenn du abgestimmt bist. Das ist Reife. Das ist Reife. Charakter ist so etwas wie das Wasser für den Schiff, wie das Schiff. Es trägt. Aber du musst die Voraussetzungen haben, dass es trägt. Weißt du, du wunderst dich, die schweren Schiffe, die sind aus Stahl und Eisen und wie viele Tonnen, wie schwer es ist. Aber da ist alles gut geplant und gut durchdacht. Und wenn du in deinem Leben etwas erreichen möchtest, dann muss der Meister gut dein Leben durchplanen und durchdenken. Ich denke nur an ein Flugzeug. Wie kann ein 10 Tonnen, 20 Tonnen, 40 Tonnen schweres Flugzeug in die Luft fliegen? Das ist kein leichter Vogel. Aber die Berechnung, die Aufarbeitung, all diese Dinge, dieses aufeinander abstimmen. Und es ist, weißt du, die Leute haben nicht erst in ein paar Tagen fliegen gelernt. Da ist eine lange Entwicklung. Da ist einer vom Turm gesprungen und ins Wasser gefallen, in der Donau, verstehst du. Andere haben den Genick sich gebrochen, bis sie endlich geflogen sind. Und das gehört auch zu unserem Leben, reife Entwicklung. Wir machen Prüfungen durch. Und das ist nicht Leiden, nein, wir wollen was entwickeln, was entdecken, zu was erlangen. Und deshalb, wir müssen an uns arbeiten, teilhaftig werden an der göttlichen Natur. So denken wir Jesus. Diesen Charakter Jesu haben, aber das geht nicht automatisch. Ich muss ihn anschauen, meditieren, mich in ihn verlieben, mit ihm zusammenarbeiten, mit ihm zusammen sein, 3 Jahre lang mal. Die Jünger waren 3 Jahre lang und am Schluss war Petrus doch nicht perfekt. Wenn du dich mal eins bekehrst, Bruder, dann stärke die anderen. Die reife Frucht ist reifer Charakter, das Gott reflektiert, das Jesus reflektiert. Wenn unser Charakter reif ist, dann kommen Gaben automatisch. So viele Menschen suchen Gaben, vergiss es. Gaben in falsche Hände, gibt's Mist, Katastrophen, Chaos. Also ich möchte niemand eine Gabe geben, wenn der unreif ist, wenn er keine Liebe hat, keine Geduld hat. Weißt du, da nützen die ganzen Gaben nichts. Göttliche Gaben in unreife Hände, das führt zur Katastrophe. Und deshalb haben wir so viel Chaos und so viel Katastrophen im christlichen Lager. Geistliche Gaben werden von Gott erst gegeben, wenn unser Charakter sich entwickelt hat. Weißt du, am Anfang sind wir Haudegen. Da machen wir alles Kleinholz. Da schütteln wir die Leute durch. Aber dann, wenn du reif geworden bist, bist du sanft. Bist du sanft. Geistliche Gaben kriegen nicht Leute, die hart sind, unbarmherzig sind, grob sind, fahrlässig sind, gleichgültig sind. Weißt du, Gott gibt Gaben, wenn er sieht, der ist jetzt würdig. Der kann jetzt bekommen. Jesus hat einen Charakter gehabt. Er wusste, was ist gehört. Wir sollen von ihm lernen. Jesus wusste in jeder Situation, wie man sich verhält, was Anstand ist, was Gott will, was Gott nicht will. Und Jüngerschaft ist auch nichts anderes wie Charakterbildung. Echte Jüngerschaft. Und deshalb sagt er, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz. Das abschneiden und das abhaken und das wegmachen. Charakter kann man nicht kaufen. Gibt es nicht beim Karstadt hier um die Ecke. Charakter kann nur reifen und Charakter kann sich nur entwickeln mit viel Liebe und mit viel Geduld, mit viel Hingabe an sich selbst. Und zwar durch viele Prüfungen und durch viele Tests, durch viele Bewährungen, indem man sich bewährt. So wie dieser Salomo oder Elia, dass er sich 18 Monate bewährt, dort am Bach Krit, 18 Monate dann bei der Witwe sich bewähren. Was glaubst du, wie schwer das gefallen ist? Es war, weißt du, er kam aus einer Erweckungszeit. Er holt Feuer vom Himmel auf dem Karmel. Verstehst du, und schlachtet da über 800 Baalspriester ab. Weißt du, das im Orient Kopf abhauen ist nicht das, was die Isis macht. Das ist schon uralt in dieser Region. Und wie brutal er war, verstehst du, 800 Menschen umbringen lassen. Und morgen kommt dein Kopf dran, Elia. Verstehst du? Aber das waren die Tests. Er muss 18 Monate dazu bringen, allein mit Gott und dann sich von Raben versorgen lassen. Kommt mein Vogel heute oder nicht? Verstehst du? Ja. Standfestigkeit, Beständigkeit in den Lebenskämpfen, wo man ist, sich bewähren. Du bist in einem einzigen Augenblick gerettet. Da brauchst du nicht so viel Gnade, verstehst du? Da bist du nur, weißt du, da wirst du hochgezogen und da bist du draußen. Aber du brauchst ein Leben lang, um dorthin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Weißt du, um einen Charakter zu entwickeln, brauchst du ein ganzes Leben lang. Und da hast du immer noch was zu kauen und was zu tun. Und denkst, jetzt habe ich schon geschafft. In meinem Leben geht es genauso. Ich dachte oft und ich denke immer noch wieder, jetzt bist endlich durch. Kannst wieder von vorne anfangen. Als wir die Kirche noch drüben hatten, wir haben an einem Ende die Kirche fertig renoviert gehabt, oder wir waren fertig mit der Kirchenrenovierung, am anderen Ende konnten wir wieder anfangen. Verstehst du? Und dann kannst du immer permanent weitermachen. Es hört nicht auf. Und deshalb sagt Jesus, ihr werdet mit den Städten Judäas nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Also, wenn du mal irgendwas anfängst zu tun, und deshalb, du arbeitest ständig an dir selbst. In Matthäus Kapitel 13, Vers 52, da sprach Jesus über den Schriftgelehrten damals, darum gleicht einer, der reif ist, der gereift ist jetzt, und wenn ein Schriftgelehrter sich bekehrt, ein Schriftgelehrter, ein Priester, ein Rabbi, wenn der sich bekehrt und ein Jünger wird und so weiter, dann holt er aus seinem Schatz, aus dem Alten und aus dem Neuen, der bringt was Gutes zustande, verstehst du? Und wir müssen das Alte haben und wir müssen auch das Neue haben und mit dem Alten umgehen und mit dem Neuen auch ebenfalls hantieren können. Wenn ein Priester, wenn ein Rabbi sich bekehrt und der holt er alles hervor, so, weißt du, da kann er mit diesen alten Gefühlen, da kann weiß er, so muss man reagieren, sich so einstellen. Die Gefühle kommen und gehen, aber der Charakter bleibt für ewig. Gefühle, auf die kann es nicht gehen. Aber es ist gut, dass man, wenn man Gefühle hat. Und ich möchte nicht ein Mensch ohne Gefühle, sondern könnte ich gleich Roboter werden. Aber der Charakter ist es. Charakter ist nicht Begeisterung. Charakter ist Reife, ist Weisheit, ist Lebenserfahrung. Und Gott formt unseren Charakter, wenn wir es zulassen. Und das beginnt mit Überwindungen, durch Prüfungen. Unser Charakter reift durch Warten. Warten auf den Bus und warten auf die Führung, warten auf den Ruf Gottes, warten, bis man abgeholt wird. Guck mal, Saulus oder Paulus, er hat sich bekehrt. Und dann haben die Brüder ihn einfach wieder zurück. Geh nach Tarsus, dort kannst du wieder Zelte flechten oder sonst noch was machen. Geh dorthin. Und erst nach Jahren des Wartens kommt Bruder Barabbas und sagt, du, Hochmann, möchtest du nicht bei uns in der Gemeinde mitarbeiten? Nach Jahren. Da war er schon in der Wüste Arabiens. Dann hat er dort was gelernt und so. Verstehst du, er ist an sich selbst gearbeitet. Er hat nicht einfach nur angefangen zu missionieren. Nein, er reifte 14 Jahre mindestens. 14 Jahre, bis der Barabbas kam, Bruder, komm, wir dienen dem Herrn. Und als sie dem Herrn dienen, als sie den Gottesdienst feierten, sprach der Heilige Geist, sendet mir die Boten aus, Missionare. Verstehst? Und wir denken, sofort, heute bekehrt und gestern hätte ich schon in die Mission gehen sollen. Der Charakter, das Warten ist so wichtig, diese Geduld. Oft ist zwischen der Verheißung, dem Halleluja und der Verwirklichung ein langer Weg. Denk an Moses. Moses wusste, ich bin berufen, ich bin von Gott begnadigt. Aber da muss er 40 Jahre die Schafe hüten. Manchen ist es eine Woche zu viel schon, Schafe zu hüten. Und er muss jetzt 40 Jahre lang dort in der Wüste die Schafe hüten. Und da liegt man oft Jahre, Jahrzehnte und tut man nichts. Doch, die Arbeit an sich selbst ist mehr als die ganze Arbeit für Gott. Die Arbeit an sich selbst, wenn Gott an einem arbeitet, ist für die Ewigkeit gut angelegt. Gut angelegt. Und deshalb 40 Jahre, das ist keine Zeit. 40 Jahre ist keine Zeit. Aber die sind nötig. Was wäre Moses gewesen ohne diese 40 Jahre? Weißt du, der kannte die Wüste aus dem FF. Der wusste, wo Manna wächst. Der wusste, wie man Wasser aus dem Felsen holt. Der wusste alles. Und der wusste ganz genau. Weißt du, da brauchst du keinen großen Glauben an Wunder haben. Der hat schon das Gefühl gehabt, jetzt kommen Wachteln bei diesem Wetter. Verstehst du? Der hat schon genau gewusst, was in der Wüste passiert. Wir denken, das waren Wunder Gottes. Nicht unbedingt. Das waren Lebenserfahrungen. Der kannte seinen Gott. Er wusste, wie man das bittere Wasser in Manna zum süßen Wasser macht. Natürlich die Mithilfe Gottes. Aber letztendlich, er kannte seinen Gott. Und zwar, er war hochgebildet in aller Weisheit Ägyptens, 40 Jahre Weisheit Ägyptens und 40 Jahre Wüstenerfahrung. Und dann erst 40 Jahre Dienst für Gott. Verstehst du? So sieht das Leben aus. Lehrjahre, Gesellenjahre und dann erst Meisterjahre. Das war sein Leben. Seine Ausbildung. Es braucht Jahre, bis dein Charakter aufgebaut ist, bis er richtig geschliffen ist, bis er richtig glänzt und strahlt und was von der Gnade Gottes wiedergibt, bis die Weissagung in Erfüllung gehen kann. Wir sehen, Galater Kapitel 6, Vers 7, das, was wir sehen, das werden wir ernten, oft nach Jahren, Jahrzehnten. Was du jetzt heute siehst, wirst du vielleicht in 20 Jahren ernten. Das wirst du heute nicht ernten. So, das ist ein uraltes Prinzip, geistliches Prinzip. Wir ernten Dinge und wundern uns manchmal, wo kommt das alles her? Du hast es gesät vielleicht vor 20 Jahren und jetzt kommt das wieder hoch. Du denkst, so viel Unkraut, ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Und jetzt musst du langsam das roden, den Schmerz, den du anderen vielleicht zugefügt hast, fügen die anderen dir jetzt zu. Jetzt hast du den Zirkus. Du wunderst dich, warum beleidigen sie mich? Warum kränken sie mich? Warum machen sie mir das Leben so schwer? Ja, denk an Jakob und Isaak. Er hat seinen blinden Vater betrogen, der Kerl. Und jetzt wird er von seinen Söhnen zehnfach betrogen. Jeder, Papa, wir haben das Kleid gefunden. Denkst du es nicht von Josef? Alle zehn haben den Vater belogen. Und jetzt muss er das empfinden, wie das ist. Wenn du anderen Leuten zufügst, in aller Liebe und in aller Gnade, was ich dir sage, kommt zehnfach zurück. Zehnfach. Die zehn Brüder kommen und sagen, das ist doch vom Josef. Dir wurde vergeben. Und jetzt kommt die Prüfung. Und diese Prüfung ist so wichtig. Dir wurde vergeben. Und jetzt will der liebe Gott sehen, ob du vergeben kannst. Denk an diese Geschichte von dem Schalksknecht. Weißt du, du wirst an deiner Reaktion gemessen. Kannst du vergeben bei Kleinigkeiten? Da wirst du getestet. Vergebung ist der Maßstab für deine Reife. Vergibst du? Wir beten den Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Verstehst du? Das ist dieser Kreislauf. Was passiert mit deinem Nächsten? Wie verfährst du mit ihm? An der Vergebung sieht man die geistliche Reife.
Eine Vergebung. Kannst du darüber hinweggehen? Kannst du sagen, oh ja. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verstehst du? Du musst so großzügig sein und nicht alles gleich dramatisch sehen und gleich tierisch ernst nehmen. Wir wachsen und reifen durch das Wort Gottes. Wie vergibst du? Wir wachsen und reifen, indem wir dienen. Und ja, vielleicht sogar den untersten Weg gehen müssen. Dulden, vieles ertragen müssen, ausgelacht, verspottet werden. Wir reifen durch Weitergeben. Das kannst du nur alles für dich hamstern nur oder kannst du auch weitergeben. Wir werden hier getestet und gefragt, wie sieht mit deinem Geben das aus? Weißt du, mit deinen Erfahrungen, kannst du sie weitergeben, jemand erzählen und jemand ermutigen dabei, jemand segnen? Die Glieder Jesu an seinem Leib, sie funktionieren. Weißt du, da gibt ein Glied dem anderen die Kraft weiter. Du wirst gestärkt von Gott und jetzt wirst desto Gott, ob du auch andere jetzt stärkst, ob du jetzt andere ermutigst. Und Herr, ich brauche Ermutigung, gib mir Ermutigung. Und Gott gibt dir Ermutigung. Aber jetzt kommt jemand, der liegt am Boden. Was machst du? Kannst du den auch ermutigen und sagen, Bruder, steh auf, Schwester, steh auf. Jetzt gehen wir weiter. Lass die Flügel nicht hängen. Greifst unter die Flügel so und hilfst ihm zu fliegen. Wir reifen durch Ergänzung. Ja, das sind diese Prüfungen. Je mehr wir dienen, desto mehr reifen wir. Je mehr wir gelernt haben und das Gelehrte weitergegeben haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen und dann andere lehren, andere erzählen. Und wenn du nicht Erwachsenen erzählen kannst, erzähl den Kindern. Und du wirst irgendwo im Sandkasten ein paar Kinder finden. Wir reifen durch den Dienst. Mangelnder Dienst ist Fäulnis, bringt Fäulnis und Verkümmerung. Wenn wir nicht dienen, wenn wir ja nicht für andere da sind, die Reife zeigt sich, indem der Mensch zeugungsfähig ist, neues Leben erweckt, neues Leben fördert, neues Leben sieht, Vater und Mutter wird. Verstehst? Das ist so in der Natur. Aber auch im Geistlichen passiert das Gleiche. Wer nicht dient, der verliert seine Reife. Weißt du, wir sind für den Herrn bestimmt. Und die Bestimmung ist, dass du einfach Gottes Sache förderst, Gottes Sache gebrauchst und dass du zur Ehre Gottes bist, wo du bist. Durch Dienen reifen wir, und zwar in der Liebe dienen. Egal was es ist, nur Handreichung. Weißt du, was das bedeutet? Handreichung, ich denke darüber nach, was das sein könnte. Du wirst schon, wenn du anfängst nachzudenken, du kommst schon da drauf. Meditiere, denk darüber nach. Durch Dienen und Leiden wird unser Leben aufgewertet. Und das ist Beschneidung, verstehst du? Du wirst veredelt. Je mehr Druck in deinem Leben ist, Diamanten entstehen durch Druck. Weißt du, Diamanten, weißt du, was ein Diamant ist? Faules Holz. Verstehst? Aber unter diesem atmosphärischen Druck, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, dieser Druck bewirkt das, dass man ein Diamant wird. Die Prüfungen beginnen. Und Gott beginnt immer wieder bei uns mit Konflikten. Wie arbeitest du? Glaubst du an die Macht des Gebetes? Ja, bittet, so wird euch gegeben. Aber jetzt betest du auch. Bittest du auch ganz konkret, und zwar so lange, bis du es bekommst. Es beginnt mit Beschneidung. Und das zeigt sich, was in dir drin ist. Oh Gott, mir tut es so weh, so leidend, die Schwierigkeiten zu ertragen. Aber, weißt du, Gott gibt uns praktische Beispiele. Wir müssen diesen Weg gehen, damit unsere Persönlichkeit sich entwickelt und entfaltet. Und es geht um die Persönlichkeit. Es geht um die Ewigkeit. Es geht, dass du dort nicht als Trottel durch die Gegend rennst im Himmel. Da kommst du auch gar nicht rein, verstehst du? Weichlinge, Feiglinge, Narren, unfähige Versager kommen dort gar nicht hinein. Erfahrungen sind nicht das, was mit einem Menschen geschieht, sondern was aus dem Menschen rauskommt. Aus dem Herzen, aus dem Inneren kommen diese Dinge. Erfahrung ist, was man macht, wenn Enttäuschungen kommen. Wie verhältst du dich, wenn Enttäuschungen kommen? Wenn du enttäuscht wirst? Gibst du auf, schmeißt das alles hin, rennst davon? Erfahrung, weißt du, das ist es, was bleibend ist, diese Erfahrung, diese Charakterübungen. Was machst du, wenn Verletzungen geschehen? Und wir werden alle verletzt. Böse angeguckt oder gar nicht angeguckt. Kriegst einen Watschen irgendwo, verstehst du? Oder wirst beleidigt, bist gekränkt. wie, was machst du aus den Tiefs, die du durchlebst? Und wir müssen manchmal durch die Täler hindurchgehen. Wie verhalten wir uns, wenn wir so tief durchmachen, so moralischen Tief, emotionell, keine Freude, keine Lust, Depression vielleicht womöglich, das kommt auch in jedem Leben, du hast gearbeitet, gegeben, bist ausgebrannt. Was machst du, wie gehst du mit den Tiefs um? Wie gehst du mit den Fehlern um, deine Fehler und Fehler anderer? Bist du großzügig oder engherzig? Was machst du, und das ist die Reife, wie unser Leben reift, was machst du aus den Kämpfen? Wie gehst du mit Krankheiten um? Oh Gott, warum schlägst du mich so hart? Warum muss ich so leiden? Kannst du nicht andere aussuchen noch? Da gibt es noch genug Gesunde, die du auch testen könntest und nicht nur mich. Aber weißt du, Gott legt dir immer mehr Lasten auf. Und meine Bibel sagt, Gott legt eine Last auf und er hilft einem zu tragen. Aber wie geht man damit um? Kann ich sagen, danke Herr. Und wenn, in dem Moment, und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du für die Krankheit, für das Negative, für das Schwierige dankst, dann verlierst du die Macht. Danke ist so wie Blitzableiter für das Negative in deinem Leben. Dann kannst donnern, darf es noch, verstehst du, damit du weißt, es war was gewesen. Wie gehst du mit Mangel um? Wie gehst du mit Angriffen um? Und Reife ist es, dass ein Stück in meinem Leben wiederhergestellt wird. Das ist Reife. Dann werde ich schon wieder zu dem, was Gott vorgesehen hat aus meinem Leben. Reife ist, ich bringe mein Leben in Ordnung und ich meine, Sündenvergebung ist okay. Und das ist nett und schön, dass du das hast. Aber bring die Dinge in Ordnung. Rechtschaffene Frucht der Buße, spricht der Bibel, die Bibel. Bring dein Leben in Ordnung. Die Beziehungen in Ordnung bringen, die Finanzen in Ordnung bringen, dein Denken in Ordnung bringen und nicht immer konfus denken. Eine Frucht reift, wenn sie am Baum hängt. Spätlese im Wein. Verstehst du? Da ist beim ersten Frost. Und dann sind die Winzer schon aktiv, denn das gibt den besten Wein. Jesus spricht vom Bleiben, sehr viel sogar. Bleibe am Weinstock, bleibe, und das Bleiben wird in der Bibel groß geschrieben. Das ist, du wirst geprüft. Was passiert, wenn du gejagt wirst? Wenn dir der Boden unter die Füße weggezogen wird? Bleibe, bleibe in der Liebe. Du bist es nicht leicht. Weißt du, von der Liebe kann jeder singen und Gedichte schreiben. Und was weiß ich, aber in der Liebe bleiben, wenn du Leute um dich hast, die dich ärgern, die dich fressen wollen, die dich beneiden, die ja, Schwierigkeiten die machen, bleibe in der Lehre, in dem, was du gelernt hast, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt, da wirst du getestet, da kommt der Teufel und sagt, was du da erzählst, das ist alles Quatsch, verstehst, Unsinn, verstehst, die versuchen dir die Freude abzusprechen, den Heiligen Geist abzusprechen, den Segen abzusprechen. Bleibe in der Erkenntnis, was Gott dir gezeigt hat, wie Gott dich geführt hat. Bleibe im Gebet. Bleibe im Willen Gottes. Weißt du, das alles bleiben, bleiben, bleiben. Das ist, wo man reift, wenn man bleibt im Heiligen Geist, bleibt auf dem Weg, bleibt in der Nachfolge. Immer wieder, ich gehe meinen Weg, ich lasse mich nicht unterkriegen. Bleibe in der Gemeinschaft, bleibe in der Gegenwart Gottes. Bleibe. Ja, die ersten Christen, da heißt es, und sie blieben im Brotbrechen und im Gebet. Ja, sie blieben zusammen, täglich kamen sie zusammen. Sie blieben in ihm, in Jesus Christus. Wir werden geprüft, ob wir bleiben oder weglaufen. Wir werden geprüft. Es ist nichts leichter wie weglaufen, den Laden zumachen, aufzugeben, zu verkaufen oder was auch sonst. Gott geht mit uns weiter, wenn wir mit ihm und in ihm bleiben. Gott geht erst dann weiter, wenn wir in ihm sind, dann trägt er uns, dann wachsen wir, dann entwickeln wir uns, dann werden wir stark. In 1. Johannes 2, Vers 17, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und willst du in der Ewigkeit bleiben? Das geht ja um deine Ewigkeit, nicht um meine Ewigkeit, nicht um irgendwelche Dinge für mich persönlich, sondern ich predige euch und möchte euch ermutigen, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jesus will, dass du bleibst, trotz den Zweifel, trotz den negativen Dingen in deiner Umgebung, trotz der Anfechtung, was da passiert. Du weißt, der Teufel gibt dir keine Ruhe, der brüllt und macht Krach, ist unruhig. Jesus hat nur den Bleiben was zu geben. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Und bitte halte dich fest, den Jüngern, die haben elendlich versagt, der Meister wurde gekreuzigt und als er von ihnen abfährt, wegfährt, dann sagt er, bleibet in Jerusalem. bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Bleibt in Jerusalem. Da, wo ihr versagt habt, da, wo ihr die Niederlage erlebt habt, da, wo man euch beleidigt hat, da, wo man euch gekränkt hat, da, wo man euch geschlagen hat, bleibt in Jerusalem. Bei diesem frommen Sauhaufen, Entschuldigung, bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, den hohen Priestern, verstehst, bleibt da bei diesen Löwen. Verstehst, bleibt da bei diesen siebenmal Klugen. Man reift, wenn man an einem Ort bleibt, wo Gott einen hingestellt hat. Und das war Jerusalem. Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft von Gott. Und bleibt standhaft. Bleibt beständig. Lasst euch nicht unterkriegen. Auch wenn ihr die Fenster dicht macht. Weißt du, du musst nicht immer laut Halleluja schreien, dass alle Welt zusammenläuft. Du kannst die Fenster dicht machen. Du kannst im Stillen auch. Weißt du, man kann Christ auch im Stillen sein. Man muss nicht immer gleich auf 120 Pfund aufdrehen, dass alle hören, jetzt ich lobe den Herrn auf meine stille Zeit. Die stille Zeit ist bei vielen Leuten ziemlich laut. Man reift, wenn man geduldig bleibt, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Und so gut, ich kann Gott auch so dienen mit meinem Herzen. Ich meine, ganz bescheiden. Gott segnet uns, wenn wir uns bewähren in kritischen Stunden, wenn man verspottet wird. Gott segnet uns. Und das sind diese Prüfungen, die Gott testet, wenn wir keine Resultate sehen. Wir denken immer, ich muss immer Resultate sehen, ich muss gesegnet werden, da müssen die Wachteln kommen, verstehst du, dass ich nur noch einfangen kann. Ich muss vorstellen, dass ich versorgt werde, oder mit meinem Mann, oder was auch immer ist. Du musst auch wirklich Gott weiter dienen, auch wenn nichts passiert, keine Wachteln kommen. Nicht einmal ein Spatz. Verstehst du, trotzdem Gott dienen. In Jakobus 5, Vers 11 ist eine schöne Stelle von Hiob natürlich und so weiter. Weißt du, dass man Gott dient, auch wenn man keine Resultate sieht? Und hier sagt der Jakobus, von der Geduld Hiobs habt ihr ja gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ihr habt den Hiob gesehen. Er wurde doppelt gesegnet, nachdem er durchgehalten hat. Du wirst nicht gesegnet am Anfang deines Laufs. Du wirst erst gesegnet, nachdem du durchgehalten hast. Ihr habt gehört von der Geduld Hiobs. Jakobus 5, Vers 11. Und Geschwister, wir wollen gesegnet werden, aber wir wollen nicht den Weg Hiobs gehen. Und der Mann hat viele Prüfungen durchgemacht in seinem Leben. Der hat Gott vertraut. Und nur Bewährte bekommen die Krone des Lebens, wenn die Prüfungen bestanden haben, die göttliche Prüfungen. Weißt du, wo der Herr zugelassen hat, tastet seine Seele nicht an. Also, dir kann vieles passieren, aber deine Seele wird von Gott bewacht und behütet. Gott wird darauf wachen, dass deiner Seele nichts passiert. Und die werden die Krone des ewigen Lebens bekommen. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10? Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist, hier ist nicht gesagt, Märtyrer zu sein. Es kann ein ganz normaler Tod sein, verstehst du? Sei getreu bis an den Tod. Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu. Und vorher gibt es keine Krone. Vorher gibt es kein Jubel, kein Jauchzen, keinen roten Teppich. Du bist noch nicht zu Hause. Vorher trägst du die Dornenkrone, Bruder, Schwester. Vorher kriegst du so alt, so eine Attrappe. Verstehst du, aber nicht diese goldene, schöne Krone aus mit Edelsteinen und Juwelen versetzt. Um reifen zu können, braucht man Zeit und Ruhe. Weißt du, es geht um die Prüfungen. Ihr habt von den Prüfungen Hiobs gehört. Man reift in Stürmen. Man reift durch Missverständnisse. Die Leute verstehen dich nicht. Du kannst zehnmal das Gleiche sagen. Man reift durch Konfrontation. Die Seele reift durch Bewältigung ihrer Aufgaben, die sie bekommt. Halte fest, bleibe an dem Herrn, so wie der Hiob. Durch die Flucht reift niemand. Weißt du, wenn jemand flieht oder wegläuft oder hinschmeißt, kapituliert oder Rückzieher macht, da reift niemand. Verstehst du? Nur Feiglinge, nur Weichlinge. Man reift, wenn man auf Gott hört und sagt, das hat der Herr befohlen und es wird getan. Es war vor ein paar Jahren gewesen, 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde in Japan ein Soldat auf seinen Posten verhaftet. Ich wache für den Kaiser! Und der Kaiser war schon 40 Jahre abgedankt. Aber der stand für seinen Kaiser. Da wurde dann vom Kaiser sogar belohnt, weil er fast 40 Jahre lang für den Kaiser Position bezog, da irgendwo in der Einöde draußen die Insel bewacht. Weißt du, wir sollen treu sein. Und das ist, was der Herr segnet. Die Treue. Die Treue. Und er testet uns. Sind wir treu? Führen wir aus den Befehl Gottes? Man reift, wenn Gott einem dient. Weißt du, wenn Gott an einem arbeitet, wenn Gott Dinge zulässt und dann wegnimmt, beides zusammen, Spannung und Entspannung. Weißt du, er arbeitet an uns. Wenn er uns von Ungeziefer und Unkraut befreit, dann arbeitet. Weißt du, der Gärtner arbeitet, wenn er uns beschneidet. Und dann, er will sehen, ob wir zulassen. Gott will die Sache nicht haben. Weißt du, er kann deine wilden Triebe nicht gebrauchen. Aber er will sehen, ob du zulässt, ob du einverstanden bist, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gott allein ist an deiner Reifung und an deiner Entwicklung interessiert. Darum, wir reifen, indem wir seine Worte verinnerlichen, seine Worte lernen, seine Worte umsetzen und einfach für Gottes Sache Verantwortung übernehmen, auch in kleinen Dingen, egal wo. Wir reifen durch Dienst und Verantwortung. Und dem, wir wachsen dann in den Dienst hinein. Zuerst beginnt Kloputzen, dann beginnt Zahlputzen, dann beginnt, was weiß ich, was anders. Aber wir möchten gleich die Köpfe waschen. Nein, zuerst kommt die Fußwaschung. Verstehst du, wir fangen ganz unten an. Wir sollen unsere Schwierigkeiten nicht so überbewerten, ihr Lieben. Überbewerte deine Schwierigkeiten, was du hast. Ob jetzt finanziell, persönlich oder familiär oder wie deine Schwierigkeiten auch aussieht, überbewerte sie nicht. Weißt du, die Schwierigkeiten, die Nöte, sie kommen und sie gehen. Die Nöte, sie kommen und sie gehen. Und Nöte sind für mich wie Noten in der Musik. Verstehst du, jetzt mal auf und ab. Verstehst du, und dann, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und dann geht es rauf und runter. So gehen die, so wird gesungen. Es ist nicht wichtig, wie man in eine Schwierigkeit hineinkommt, sondern es ist wichtig, was man aus der Schwierigkeit macht und wie man aus der Schwierigkeit wieder rauskommt. Und du kommst aus der Schwierigkeit raus, indem du die Dinge Gott überlässt und er macht es dann. Die meisten verwenden und verschwenden so viel Energie für die Ursachenforschung. Wie bin ich reingekommen? Wer ist da schuld? Was ist da passiert? Und. Nein, hör auf mit der Ursachenforschung. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn. Basta. Sei gelobt und gepriesen. Wir sollen unsere Energie auf die Lösung konzentrieren. Auf die Lösung. Wie komme ich wieder raus? Wie kriegen wir die Dinge im Griff? Und vieles kriegen wir nur im Griff, wenn wir bleiben, beständig bleiben und sagen, ich bleibe, ich halte es durch, ich beiß mich durch. Und dann, ja, löscht du das Feuer und begrenzt den Schaden und legst dem Teufel das Handwerk. Und nimmst ihm den Wind aus den Segeln. Ganz einfach, indem du sagst, ich bleibe. Und es ist so wichtig, wie verhindere ich das Böse in meinem Leben? Wie höre ich es aus? Wie entkräfte ich? Wie bekomme ich wieder Oberwasser? Wie komme ich nach oben? Und vieles passiert in unserem Leben, wenn wir stille sind. Weißt du, du kannst das, die ganze Sache durchschütteln, das Fett schwimmt immer oben. Aber zuerst muss Ruhe kommen. Wie bekommt man Oberhand? Wie bekomme ich wieder Führung und Orientierung in meinem Leben? Wie kann ich das Optimale aus der ganzen Geschichte hier machen? Und ich gebe dir ein paar Tipps weiter. Wir reifen, wenn wir andere unterstützen. Wenn wir für andere sorgen, für andere beten, anderen helfen, andere ermutigen, andere ein Stück weit begleiten. Die zweite Meile, was wir hier machen in der Gemeinde immer. Wir reifen, wir tun Gutes und das, wir befreien andere. Und im Augenblick passiert vielleicht bei dir nichts, aber nachher kann etwas in deinem Leben geschehen. Halte dich fest und ich werde gesegnet. Halte fest und mach weiter. Auch, und jetzt kommt noch etwas, was ich dir empfehlen möchte, auch wenn die Menschen super böse sind, diene ihnen. Diene den bösen Menschen. Du wirst merken, du nimmst dir den Wind aus den Segeln. In Sprüche 25, Vers 21, ein guter Ratschlag und ein guter Tipp. Hunger dein Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln oder häufen und der Herr wird es dir vergelten. Also deinem Erzfeind, mach was Gutes. Gib ihm Kuchen. Oder was weiß ich, irgendetwas. Wir reifen, wenn wir feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes sammeln, wie das auch immer ist. Ich möchte nur ganz schnell eine kleine Geschichte aus unserer Familie erzählen. Meine Eltern haben ein Häuschen gekauft im Bayerischen Wald. Und da wohnte eine Familie und diese Familie ist nicht ausgezogen. Und wir sind schon dorthin hingezogen, schon bereits von Süddeutschland, von Bayern. nach Niederbayern und so weiter. Und wir mussten in Miete wohnen und wir konnten nicht im eigenen Haus einziehen. Und wenn meine Mutter den Garten bearbeitet hat, haben sie dann einen Hund rüberlaufen lassen und das war schrecklich. 3-4 Räumungsklagen haben wir gehabt und so weiter. Und dann wurde unter Polizei und dann die Frau hat eben ständig Kind gekriegt und dann konnte er nicht geräumt werden, wieder warten, bis das Kind wieder groß ist oder größer ist, dann konnte wieder. Es ging über Jahre, haben wir durchgemacht und wir waren schon Christen in dieser Zeit. Und dann war die Räumung, unter Polizeischutz wurde es geräumt, wurden die ganzen Möbel ausgepackt und dann wurde von der Polizei uns das Haus übergeben, natürlich schlecht hergestellt, im schlechten Zustand, verrammelt und vergammelt und so wie halt, wenn du bösartig ausziehst. Und dann hat mein Vater gesagt, da haben sie in der Bibelstelle die Stelle gerade gelesen, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Dann hat mein Vater, als sie dann rausgingen, und dann sagt mein Vater, darf ich euch zum Tee einladen in die Wohnung? Verstehst du, wo die Wohnung ja geräumt wurde? Darf ich euch zum Tee einladen? Sagt die Polizei noch, ihr seid verrückt, die Leute sind jetzt raus und ihr ladet sie jetzt noch zum Tee ein. Und mein Vater hat ein paar Keks gehabt und Tee und die haben Tee genossen, sind gegangen, sich verabschiedet. So, und denn meine Eltern haben Angst gehabt, die könnten kommen das Haus anzünden. Denn wir waren, ja, zu allem wären wir fähig gewesen. Und dann hat er diese Stelle gelesen, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Und dann hat er das getan und die Leute sind in Frieden gegangen. Und dann kamen sie alle Jahre wieder, haben uns Pilze gebracht, Beeren gebracht und was weiß ich, die Leute, die haben nichts getan. Aber du musst feurige Kohlen sammeln. Wir müssen unseren Feind überwinden durch Gutes tun. Das habe ich in unserer Familie erlebt, was das wirklich heißt. Es ist nicht leicht, nach so vielen Räumungsklagen und so viel Geld, was man da verpulvert hat, nur fürs Gericht. Gott sucht Früchte. Und dann liest du zufällig die Bibelstelle. Es ist merkwürdig. Du bist in der Prüfungslage und dann kriegst du diese Bibelstelle. Und klar, das hat mein Vater gelesen, sammelt feurige Kohlen. Und sie sind eigentlich froh, dass das gewesen ist, dass wir das so gemacht haben, denn sonst wären wir nie sicher gewesen. Denn die waren wild und die waren zu allem entschlossen. Das waren richtig so Urmenschen. In aller Liebe, das waren sie auch. Man hat Angst gehabt im Dorf vor diesen Leuten. Aber du kannst dem Teufel oder der Schlange den Giftzahn ziehen, wenn du nach der Bibel handelst, wenn Gott es sagt. Weißt du, das wäre Wahnsinn gewesen, wenn mein Vater nur von sich aus getan hätte. Aber er hat von Gott einen inneren Auftrag gehabt, sammel feurige Kohlen. Und bete, wenn du etwas hast, genauso schwierige Situationen, dass du von Gott einen Auftrag hast für das und jenes. So, reife Christen dienen dem Leib Jesu, dienen nicht sich selbst, suchen nicht sich selbst zu verwirklichen. Sie dienen für andere Menschen, sind fest und unerschütterlich. Und diese Prüfung müssen wir durchmachen. Jeder muss auf seine Art und Weise diesen Weg gehen. Es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen, um reif zu werden. Philipper 3, Vers 13 noch. Ein reifer Christ schaut immer vorwärts und nicht rückwärts. Mündiger Christ schaut immer vorwärts. Und da heißt es, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ein reifer Christ, der schaut nach vorne, dem vorgestreckten Ziel. Er reift in Gott. Er sucht nicht Abkürzung. Immer wenn Schwierigkeiten da sind, so viele Fromme sind so Slalombeter. Oh Gott, ich komme da vorbei und da vorbei und da vorbei. Ich möchte an allem vorbei. Weißt du, wir sollen direkt auf diesem Flock dazufahren. Komme ich um, so komme ich um. Der wird schon selber weichen und verschwinden und Angst vor mir bekommen. Vertraue dem Herrn. Vertraue niemanden, der noch nicht zerbrochen ist. Vertraue keinem Menschen, der nicht durch so Tale gegangen ist. Da reifst du. Weißt du, viele suchen so Instant-Lösungen. Aber ein reifer Christ, der sucht nicht schnelle Lösungen, der sucht bleibende Lösungen. Solide Lösungen. Man reift, wenn man durch viel Trübsal, durch die Hölle gegangen ist, durch Traurigkeit, durch schlechte Laune. Weißt du, reifst dabei. Durch Krankheit. In Jeremia Kapitel 48, noch ganz schnell will ich die Stelle streifen, da ist von Moab. Also Christen, die nicht ständig Prüfungen haben, durch Prüfungen hindurchgehen, die werden keine reifen Christen sein. Die sind ungenießbar. Essig-Christen. Hier diese Geschichte. Ungestört war Moab von Jugend an. Moab ist so ein Nebenstamm, aber auch verwandt irgendwo mit Abraham, Lot und Israel. Ungestört war Moab von Jugend an. Ruhig lag er auf seiner Hefe. Er wurde nicht umgeschüttet von Gefäß zu Gefäß, also ständig verändert. Nie wusste es, nie musste er in Verbannung ziehen, dieser Moab, also dieses Volk, nie wurde überfallen, nie etwas Schlimmes erlebt, nie eine Krise gehabt. Ungestört lag Moab da auf seiner Hefe. Schönes Bild. Kannst weiter darüber nachdenken. Und darum bleibt ihm sein Wohlgeschmack erhalten. Sein Duft veränderte sich. Darum kommen Tage, so sagt der Herr, da schicke ich Kellermeister zu ihm. Sie gießen um, entleeren seine Gefäße und zerschlagen seine Krüge. Also dann gibt das Gericht. Verstehst du? Sein Geschmack, Wohlgeschmack bleibt. Ach, da wird Essig draus. Verstehst du? Wenn er nicht umgeschüttet, nie gärt und nie verarbeitet wird. Wer mit Gott geht, der reift. Er wird von Gefäß zu Gefäß umgeschüttet. Kannst du das vorstellen von dir und deinem Leben? Du wirst umgeschüttet und es hängt von unserer Willigkeit ab. Unsere Reife hängt von unserer Willigkeit ab. Bin ich bereit, umgeschüttet zu werden? Jetzt auf die nächste Etappe, nächste Stufe, die nächste Sache, auf die nächste Ebene. Israel ist von Gefäß zu Gefäß umgeschüttet worden, permanent, ständig umgeschüttet. Und das dient zu unserer Reinigung. Da wird oben der Schaum abgeschöpft. Dann kann es wieder gehen, wird auf die Flaschen umgelegt, die Hefe setzt sich, lagert sich ab und man wird befreit von der Hefe. Unser Leben muss ein guter Wein, genießbarer Wein werden, das hat reife Frucht. Weißt du, Weinstock und die Weinrebe schon gut und lieb, aber wir müssen auch ein guter Wein draus werden, ein guter Saft, ein guter Tropfen. Wir müssen erlöst werden von Sicherheit und Selbstsicherheit und Stolz und Arroganz. Moab lag von Anfang an ruhig auf seiner Hefe. Weißt du, du weißt gar nicht, wovon Bruder Matthäus spricht. Weißt du, was er da in der Gemeinde den Leuten erzählt? Weißt du, wir führen so ein ruhiges Leben. Und dann Jeremia 48, Vers 29 weiter. Wir haben von Moab Stolz gehört. Er ist stolz über die Maßen. Er war voll von Standesdünkel. Oh, wir sind Christen, evangelisch, katholisch, pfingstlerisch. Verstehst du? Voll von seinem Standesdünkel. Er hat sich was eingebildet, sich überschätzt, sich überbewertet, war arrogant. Ich liebe den Herrn. Ich gehe nur mit dem Heiland. Ich habe für die nächsten Tage eine gute Botschaft. Leute, ihr müsst kommen, ihr müsst die Botschaft hören. Weißt du, ich arbeite meine Predigt nicht. Bei mir gärt es auch immer wieder, wenn ich so an das Wort Gottes denke. Moab sitzt auf seiner Hefe, schmort im eigenen Saft. Und die Kellermeister müssen kommen und ihn schön behandeln. Die Kellermeister, weißt du, was es ist? Da kommt Prüfung, da kommt der Teufel, da kommt Gericht. Und Israel hat das alles erlebt, verstehst du, was Israel alles durchgemacht hat? Die sind von Krise zu Krise gegangen, von Konflikt zu Konflikt, aber das waren Reifungszeiten. Israel wäre nie Israel geworden, hätte nie den Messias zur Welt gebracht, wenn sie nicht diesen Weg gegangen wären. Reifung ist kein einfacher Prozess. Denk an Wein, geh mal in die Weinkellerei. Ich war 10 Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich Pastor in Heilbronn war. Heilbronn ist die größte Weingegend Deutschlands. Weißt du, und fast alle meine Glieder, die größeren Familien, waren Weinbauern. Und sogar mit dem Wein haben sie sehr viel zu tun gehabt. Und so, ich weiß, um was es geht. Ich habe sogar selber mal im Weinberg mitgearbeitet, damit ich weiß, wie sieht die Arbeit draußen im Weinberg aus. Man kann so viel reden, wenn man nicht dabei war, weiß man nicht. So, Reifung ist ein Prozess. Man wird eingelagert und umgelagert und ausgelagert. Und all dieses Lagern, man wird einsam, kommt man im Keller, im Dunkeln, dann muss man reifen, wird man verlassen, wird man boykottiert. Ja, das alles gehört zur Reifung. Im Keller reifen, das ist kein bequemer Ort. Weißt du, wir möchten schön im Palast, im Schloss. Nein, im Keller. Und da wird man von Zeit zu Zeit umgedreht. Dort gibt es Mäuse, Ratten, Spinnen. Sehr angenehm. Dort ist kalt. Es gruselt. Im Keller. Umgelagert. Weißt du, man muss seine Fehler vergessen. So wie Josef, er vergaß. Weißt du, das ist auch, was im Natürlichen, im Geistlichen geschieht. Josef wurde vergessen im Gefängnis. Keiner hat mir dran gedacht. Und dann erst wurde er entdeckt. Im Gefängnis. Geistliche Reife ist eine ständige Offenbarung. Da kommt immer raus, der Schaum setzt sich, die Hefe setzt sich. Reife kann man nicht kaufen, habe ich vorhin gesagt. Reife ist an eine Person gebunden, an was Persönliches, ja? Etwas, was im Herzen drin ist. Petrus, wenn du einmal alt bist, dann wird dich ein anderer gürten. Verstehst du? Dann wird dich ein anderer führen. Und du, siehe, deine Reife ist angelegt auf ein langes Leben, auf ein geistliches Leben mit Christus. Du bist erlöst worden, aber dann wird dich ein anderer versorgen. Jesaja 25, Vers 6. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen ein Gelage, mit den erlesesten Weinen, die gelagert dort wurden. Verstehst du? Gereift sind. Oder wenn ich die Bibel weiterlese, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich möchte nur sagen, lies mal, was Paulus schreibt. Jedes Werk muss durchs Feuer, muss sich bewähren, muss sich zeigen, es ist echt. Und deshalb diese ganzen Prüfungen. Paulus musste durch Tiefen gehen. Und weißt du, warum Paulus so viele Briefe geschrieben hat und so schöne Briefe geschrieben hat und so tief schürfende Briefe geschrieben hat? Weil er durch viele Tiefen gegangen ist. Du kannst erst anderen was von diesem guten Wein was geben, als Paulus war ja Schriftgelehrter, war ein Philosoph, war ein Theologe, war ein Rabbiner. Und er konnte das Neue und das Alte jetzt plötzlich präsentieren. Barnabas war genauso. Deshalb ist auch der Hebräerbrief so großartig. Also das Alte und das Neue, das ist Reife. Wir werden geprüft. Und ich sage, wie? Durch schwierige Menschen, kritische Situationen, durch Sorgen um Nahrung, Kleidung, durch körperliche Leiden, durch seelische Anfechtungen, durch menschliche und religiöse, geistliche Probleme. Jedes Werk muss durchs Feuer gehen. 1. Korinther 3, Vers 12. Weißt du, und da wirst du geprüft auf Herz und Nieren. Da wird geprüft, ob du noch stolz bist, ob du noch was auf deine Religion einbildest. Ich bin ein Benjamiter, ich bin ein, was weiß ich, ein Jude, ein Pharisäer von Pharisäern. Ich war der Edelste, verstehst du? Kannst alles vergessen, ich achte alles wie Kot. Erst dann bist du reif, wenn dir alles scheiße ist, Entschuldigung. Verstehst du, wenn es alles egal ist, deine Leistung, deine Bildung, deine Abstammung. Paulus sagt, ich achte alles für Kot. Ich bin Gott dankbar. Und das, was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen. Niemand kann sich was einbilden. Ich wäre das nie geworden, sagt Paulus, wenn die Gnade Gottes mit mir nicht gewesen wäre. Hiob Kapitel 30, Vers 19, noch ganz schnell. Man hat mich im Dreck geworfen. Das ist Prüfung. Dass ich gleich bin dem Staub und der Asche. Ich schreie zu dir, Gott. Hiob 30, Vers 19. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Das ist ein Mann Gottes. Und David, 2. Samuel, Kapitel 16, Vers 10, wurde mit Dreck beworfen. Das ist, was du erlebst, mit Dreck beworfen zu werden. 2. Samuel, Kapitel 16, Vers 10, lass ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Du weißt gar nicht, was Gott alles so geplant hat. Fluche David. Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen großen Leuten, siehe, mein Sohn ist nach meinem Leben getrachtet, nach meinem Leben. Der will mich umbringen, mein Absalom. Und jetzt kommt noch der Sohn von Saul oder dieser Benjamiter, und der flucht mich jetzt. Was ist schlimmer, mein Sohn ist hinter mir her oder dieser Benjamiter? Und vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten, dieses heutige Fluchen. Und ich sage dir, wenn du richtig schluckst und richtig verarbeitest, wird dieses Fluchen, was da um dich herum passiert, dir zum Segen werden. Und so ging David mit seinen Leuten des Weges, bis Shimei ging. Aber Shimei ging hinterher und ständig fluchte er und warf mit den Steinen und Erdklumpen auf den David. Entscheide dich. Ich bestehe die Prüfung. Ich lasse mich nicht kleinklopfen. Ich lasse mich nicht kleinschlagen. Die können machen, was sie will. Dieses Shimei kann fluchen, so viel er will. Ich glaube an meinen Herrn und ich weiß, der Herr hat mich berufen und ich bin sein Diener. Das hat David durchgehalten. Das war nicht leicht. Der David hätte sagen, komm, köpfe den mal. Verstehst? Aber nein, lass es. Vielleicht hat Gott ihm geboten. Vielleicht ist das dieser Schleifstein für mich. Josef bestand seinen Reinheitstest. Verstehst du, seine Prüfung im Gefängnis? Er geht lieber ins Gefängnis, als dass er jetzt sich versündigt irgendwie. Im Gefängnis besteht er diesen Gefängnistest. Weißt du, das war der schwerste Test, im Gefängnis zu sitzen und vergessen zu sein. Bestellt und nicht abgeholt. Aber der Herr war mit Josef. Halleluja. Dann als letztes diesen letzten Test, was Josef bestehen musste. Weißt du, Prüfungen, die Gott zugelassen hat. Wohlstandstest. Seine Brüder kommen und plötzlich outen sie sich und Josef erkennt diese ganzen Ganoven. Jetzt zeigt sich, hat Josef vergeben können? Hat er es wirklich vergessen oder tut er nur so? Sein Manasse, rächt er sich jetzt? Dieser Wohlstandstest? Rächt er sich am Potiphar? Weißt du, er ist jetzt der Prinz, der zweite Mann in Ägypten. Und jetzt muss Potiphar ihm den Becher reichen. Verstehst du, zuerst war der Sklave bei ihm. Und Frau Potiphar muss die gekocht haben. Verstehst du? Ja, du musst die gekocht haben. Mein Mann muss dem dienen. Verstehst du, diesem Lumpen da? Sie hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und er hat, ja, bei der nächsten Galaempfang, Potiphar und seine Frau, verstehst du, muss er da sein? Muss er empfangen? Und ohne irgendwelche Gefühle zu zeigen, darüber zu stehen und die Hand zu schütteln oder vielleicht einen Backenkuss. Ich weiß nicht, wie die Ägypter sich begrüßt haben. Wenn Gott uns Erfolg schenkt, weißt du, dann sind wir verantwortlich dafür. Wie gehe ich mit diesem Erfolg um? Drücke ich die Leute? Räche ich mich an ihnen? Josefs Geschichte ist eine Geschichte voller Prüfungen und Schwierigkeiten. Aber ein Zeugnis auch der Treue Gottes. Und der Herr war mit Josef. Er hat das Werk angefangen, das gute Werk bei ihm. Und der Herr hat es auch vollendet. Und dein Leben ist angelegt auf eine lange Zeit. Und du bist erst reif, wenn du diese Prüfung durchlaufen hast und bestanden hast. Weißt du, wenn du einmal durch bist, dann macht es dir nicht mehr aus, wo du herkommst und was da ist. Dann kannst du auch großzügig handeln. Und Gott will sehen, kannst du großzügig sein. Denn du sollst groß sein. Du sollst König und Priester sein. Und du sollst nicht so wie, ja, sich irgendwo revanchieren. Ein guter, gesunder, christlicher Glaube übersteht jeden Schmelzofen und jede Prüfung. Preis Gott. Der Herr war mit Josef. Werde fest und unerschütterlich in Gott. Vater, ich danke dir, dass du unter uns bist und dass du uns stärkst, stark zu sein in der Anfechtung, in der Versuchung, in den kompliziertesten Situationen des Lebens. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und ich danke dir, dass du meine Geschwister stärkst. Vielleicht ist der eine oder andere, der jetzt eine schwere Zeit hat, wo er ein schweres ertragen muss, schweres erdulden muss, Schwierigkeiten hat, so wie Josef, wie Hiob, David und Paulus und all diese Männer und Frauen in der Heiligen Schrift. Herr, aber du bist bei uns und du hilfst uns Tag für Tag, Stunde für Stunde. Ich danke dir von ganzem Herzen. Segne meine Geschwister, stärke sie, erquicke ihre Seelen. Amen.